und habe ich so ein Plakat aufgehängt und habe gesagt so, hi, ich bin Omar, ich kann das und das machen, Handarbeit oder Gartenarbeit oder irgendwas, Babysitter oder keine Ahnung, melde dich einfach. Im Gegensatz dazu musst du mir die Sprache beibringen.
Hallo und herzlich willkommen bei Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin der Welthungerhilfe und moderiere für euch diesen Podcast. Heute führe ich erneut das Gespräch mit meinem Kollegen Omar. Falls ihr die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört habt, empfehle ich euch, zuerst dort reinzuhören. Letztes Mal hat Omar nämlich von seiner Jugend in Syrien berichtet und davon, wie es sich anfühlt, wenn Krieg ausbricht. Omar hat Syrien verlassen, weil er keine Zukunft für sich gesehen hat. Heute erzählt er von seinem Leben in Deutschland, den anfänglichen Herausforderungen und wechselnden Perspektiven. Welche Zukunft er sich hier gebaut hat, erfahren wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welthungerhilfe direkt. Ich darf heute nochmal ganz herzlich Omar begrüßen.
Hallo Lena, vielen Dank, dass ich hier nochmal sein darf.
Ich freue mich auch, dass du heute nochmal hier bist. Wir haben das in der letzten Podcast-Folge schon einmal angekündigt, dass wir dich gerne zweimal einladen würden in diesen Podcast. Denn irgendwie hatten wir, oder zumindest ich hatte das Gefühl, da gibt es noch ziemlich viel zu erzählen. Die Geschichte ist eigentlich noch nicht zu Ende erzählt.
Das glaube ich auch, ja.
Denn wir haben in der letzten Folge, um da vielleicht auch nochmal die Hörer und Hörerinnen abzuholen, ja ganz viel über dein Heimatland Syrien erzählt. Du hast sehr viele Eindrücke geteilt aus deiner Jugend, aus deinem Studium, also aus deiner Zeit in Syrien. Und jetzt lebst du aber ja seit einigen Jahren in Deutschland.
Richtig.
Und da hat dein Leben irgendwie ja nochmal eine ganz andere, ja, irgendwie doch eine Kehrtwende gemacht. Und du bist auch heute Mitarbeiter der Welthungerhilfe.
Stimmt.
Worüber ich mich natürlich auch freue. Und auch da wollen wir nochmal genauer heute reingucken. Ich freue mich jedenfalls, nochmal ein ganz anderes Bild auch von dir, Omar, zu bekommen. Vielleicht angefangen von diesem Start in Deutschland. Mit welchen Plänen oder mit welchen Ideen bist du vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin hier mit der Idee gekommen, dass ich erstmal von diesem Gefahr und von dieser Unsicherheit vom Leben rausfliehen möchte. Und ich wollte einfach nicht in einem Land wohnen, wo ich nicht weiß, dass ich meine Zukunft erreichen würde. Und in Syrien war das mir immer so nicht klar. Weil natürlich wegen der Korruption, wegen verschiedenen Sachen, wegen dem Krieg, hat man sehr wenig Chancen, in das berufliche Leben zum Beispiel reinzukommen, irgendwas zu erreichen. Die Möglichkeiten sind sehr, sehr gering. Man braucht Vitamin B, man braucht viele Sachen, aber nicht. Es geht nicht um die Fähigkeiten, es geht nicht um das Wissen, sondern geht's um andere Dinge leider. Und hier bin ich mit diesem Gedanken angefangen, dass ich jetzt eine Zukunft für mich aufbauen möchte. Und genau, dann bin ich hier angekommen. Und erstmal habe ich so ganz klein angefangen. Ich wollte auf Englisch studieren. Und zwar International Management auf Englisch. Aber die Zustände haben das mir nicht erlaubt, weil erstmal bin ich in einem kleinen Dorf gelandet. Die Einwohner von diesem Dorf waren ziemlich alt, das heißt, die meisten waren sehr alt, was in vielen Dörfern hier in Deutschland der Fall ist. Und genau, und außerdem waren die Jungen, die in diesem Dorf waren, die kennen sich halt seit der Kindheit. Und deswegen war das für mich sehr schwierig, mich zu integrieren, weil es wird nicht auf der Straße zum Beispiel Englisch gesprochen. Und außerdem war das so der Fall, dass ich nicht in der finanziellen Lage war, einen Deutschkurs teilzunehmen, weil ich musste halt erstmal arbeiten, das Geld dafür haben und dann erstmal anfangen. Und es war mir klar, okay, ich muss Deutsch lernen, damit ich hier was anfangen kann. Das meinte auch mein Bruder, wenn du hier ein Leben haben möchtest, musst du auch die Sprache irgendwann können. Und dann habe ich das festgestellt von Anfang an. Und ja, ich durfte halt nicht umziehen von dem Dorf. Und ich war 18 halt, ich war sehr jung und die Familie oder die Gesellschaft oder meine Freunde haben sehr gefehlt am Anfang. Und diese Unterstützung, die ich immer hatte im Leben, habe ich natürlich früher nicht wertgeschätzt. Aber da war ich so, boom, okay, ich muss jetzt alleine klarkommen. Und ja, das waren so die Zustände, die ich am Anfang hatte. Waren natürlich sehr schwer, muss ich sagen. Und ja, und dann saß ich halt zu Hause und habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt?
Kannst du mal beschreiben, wie du mit diesen wechselnden Gefühlen, die da wahrscheinlich hochgekommen sind, umgegangen bist? Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Wechsel ist zwischen Euphorie und Neuanfang.
Ja, voll.
Du hast ja eben auch beschrieben, dass du wolltest ja auch irgendwie so eine neue Zukunft dir irgendwie aufbauen. Und dann kommt natürlich viel, ja, sowas wie Alleinsein, vielleicht auch Sorge. Wie bist du mit diesen wechselnden Gefühlen da am Anfang umgegangen?
Ich war überhaupt nicht dran gewöhnt an die Zustände, weil ich nie im Syrien die hatte. Im Syrien gab es Gefahr, es gab Krieg, aber ich hatte die Lebenszustände, die vernünftig waren sozusagen. Ich hatte so zum Beispiel mein Studium, meine Freunde, das Geld zum Beispiel. Und ich habe bei dem ersten Podcast zum Beispiel erklärt, wie die Wechselwährung Währungswechsel sehr krass zwischen Euro und der syrischen Lira ist. Deswegen war ich nicht mehr in diese finanzielle Lage, eine vernünftige Zustände zu haben. Und deswegen war ich auch also die Lebensbedingungen, die ich hatte, waren auch schlecht sozusagen. Die Unterkünfte, bei denen ich gewohnt habe, waren auch nicht so schön. Hatte auch viele Mitbewohner sozusagen. Hab so mit einem Kumpel in einem Zimmer gewohnt. Das war so, glaube ich, 10 Quadratmeter. Und ja, da musste ich halt ja so klarkommen. Und genau, und nochmal zurück zu deiner Frage. Ich habe mir das angeschaut und meinte, okay, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Und ich habe angefangen, so motivierende Videos so anzuschauen. Ich glaube, das machen auch die meisten, die in dem Alter sind. Beziehungsweise mache ich das ganz ehrlich immer noch, weil das hilft so manchmal. Und dann irgendwann bin ich auf ein Video gestoßen, was wirklich so mein komplettes Mindset geändert hat. So. Das war von Ibrahim El-Faqi. Der ist ein Neurowissenschaftler und macht motivierende Videos. Der hatte eine Story von sich erzählt, dass er als Spüler in einem Hotel angefangen hatte zu arbeiten, und zwar umsonst, weil die den nicht einstellen wollten. Und dann irgendwann kam das dazu, dass er der Besitzer von diesem Hotel war. Und dann irgendwann hatte er so viele Hotels besitzt und der war sehr, sehr erfolgreich. Und der meinte, dass das Arbeiten umsonst ist das Beste, was man machen kann, weil das ist viel mehr wert, als dass du was zurückerhältst. Und ich konnte natürlich in der Zeit nicht arbeiten. Warum? Weil ich kann die Sprache nicht sprechen. Und wenn ich in einem Dönerladen zum Beispiel landen würde, dann würde ich natürlich die ganze Zeit Arabisch sprechen. Das würde mich nicht weiterbringen. Und hier hatte ich die Idee gehabt, okay, ich mache alles, was ich kann für die Leute, ohne dass ich die Sprache benötige, zum Beispiel Handarbeit oder irgendwas. Und ja, und dann bin ich halt zu einer Ecke gegangen, wo es so Veranstaltungen sozusagen zum internationalen Essen stattgefunden haben.
Was konkret meinst du mit Ecke?
Eine Ecke, das war wirklich eine Ecke. Also das war eine Ecke von der Straße, deswegen habe ich das immer in meinem Kopf als die Ecke. Und das war so ein Raum, was die meisten, was so Veranstaltungen oder so, was man so sich vermieten kann in einem Dorf. Und da haben die so zum Beispiel manchmal gekocht und so. Und da habe ich zum Beispiel so manchmal so Syrisch gekocht. Und das war schon nice. Und wusste ich, okay, das ist so meine Marketing-Kanal sozusagen, so meine Marketing-Channel. Und bin ich hingegangen und habe ich so ein Plakat aufgehängt und habe gesagt so, hi, ich bin Omar, ich kann das und das machen, beziehungsweise Sachen, die ich nicht machen konnte, weil ich muss zugeben, ich bin nicht so der beste Handwerker. Und ich habe geschrieben, okay, Handarbeit oder Gartenarbeit oder irgendwas, ich würde das gerne machen. Babysitter oder keine Ahnung, melde dich einfach. Im Gegensatz dazu musst du mir die Sprache beibringen. Und
den Aushang hast du auf Englisch gemacht?
Das habe ich natürlich auf Englisch gemacht.
Okay.
Und genau, und dann irgendwann war das so als Witz betrachtet. Bis zu einem Abend, wo ich bei einer deutschen Familie eingeladen war. Die haben mir angeboten, die Sprache beizubringen. Dann nach dem Kurs habe ich dem gesagt so, ja, wie sieht's bei dir aus? Brauchst du eigentlich irgendwas? Der meinte so, ja, vielleicht kannst du so morgen abkommen und dann mir mit dem Garten sozusagen helfen. Ich so, okay. Aber im Gegensatz dazu muss wirklich auf jede Frage eingehen, was ich stelle. Und dann bin ich an dem nächsten Tag so hingegangen, im kleinen Heft. Und der meinte so zu mir, hey Oma, wie geht's dir? Und ich so, okay, was ist das, wie geht's dir? Und ich war so anstrengend. Das war echt schrecklich, glaube ich, für ihn. Weil ich habe jede Frage gestellt und ich bin so von der Person. Ich stelle einfach Fragen. Und aber der war nett genug, um das alles zu beantworten. Im Gegensatz dazu habe ich dem natürlich geholfen. Was ich auch schön finde, dass ich finde das schön, wenn man so Hilfe von jemandem braucht, dass sie so irgendwas so einen Austausch machen, weil dann fühlen sich die beiden Seiten so happy auch so von dieser Art von Beziehung oder ja.
Ich muss mir also vorstellen, während du bei der Gartenarbeit unterstützt hast, hattest du die ganze Zeit dein Vokabelheft neben dir und hast jedes einzelne Wort und jede Frage, die dir gestellt wurde, hast du da notiert.
Richtig. Und das war meine allererste ehrenamtliche Arbeit. Danach habe ich angefangen, für die Gemeinde zu übersetzen. Habe ich angefangen, was habe ich noch gemacht? Genau, da waren so, haben so manchmal so Veranstaltungen stattgefunden für im Altenheim. Und da habe ich manchmal so mitgemacht und so dabei, wo ich so manchmal so öfters dabei war. Und da habe ich eine Frau kennengelernt, die, glaube ich, Mitte 80 war oder so, also wirklich ziemlich sehr alt. Und dann habe ich so ein bisschen mit der connected sozusagen. Und dann meinte sie zu mir, ja, ich finde es schön, dass du die Sprache lernen willst. Du kannst mir jetzt jede Woche einmal vor einen Sprachkurs kommen. Und dann so eine Stunde. Und dann war ich bei ihr und jede Woche. Und das war so schön. Ich habe mir so Bücher geholt, war sehr, sehr so excited sozusagen. Erstmal habe ich mir, um ehrlich zu sein, gedacht, so, okay, das wird voll langweilig. Aber das war echt nice. Weil dieser Austausch von ihrer Story zum Beispiel, der hat erstmal so ein dickes Buch auch geholt, wo ich mir gedacht habe, okay, shit, was mache ich hier? Aber irgendwann war das wirklich nice und genau.
Hattest du mit diesen Sachen das Gefühl, jetzt geht's Richtung Zukunft?
Ich wusste, um ehrlich zu sein, dass ich sehr weit weg war. Ich wusste, okay, ich brauch noch viel mehr, damit ich die ersten Schritte machen kann. Ich war sehr weit weg davon. Aber jede Aktion oder jedes Mal, was ich irgendwas gemacht habe, hat das zu einer anderen Sache geführt, was mein Leben verbessert hatte. Zum Beispiel bei den ersten Familien, bei denen ich gearbeitet habe, habe ich bei denen danach gewohnt. Und die haben mir das angeboten, zum Beispiel bei denen zu wohnen, im Nachhinein, also später, wirklich viel später. Und dann irgendwann war mein Deutsch auch besser und dann durfte ich bei einem Krankenhaus arbeiten als Physiotherapiehelfer. Und dann im Nachhinein kamen mich die Leute auf mich zu und haben mich gefragt, okay, wir brauchen, die hatten zum Beispiel so Hönig, ich weiß nicht, wie sagt man das? Honighäuser?
Honighäuser?
Ich weiß es nicht.
Aber Häuser.
Genau. Also da, wo die Bees und so wohnen. Weißt du, was ich meine?
Ja, Bienenstock.
Genau, das ist es. Ich glaube, das wäre wie Sniper bei dem ersten Podcast gewesen, weil alle meine Freunde haben sich gemeldet, so Sniper ist das Wort, Scharfschütze.
Ja,
so,
das okay. Habe ich auch. Das wurde, was meinst du, wie viele Nachrichten ich bekommen habe? Und das tat mir sehr leid, dass ich das Wort Scharfschütze jetzt nicht so parat hatte. Okay.
Nee, aber jetzt werden wir beide nie das Wort vergessen. Auf jeden Fall, zurück zu der Story. Die Leute kamen auf mich zu und dann irgendwann hat eine deutsche Familie mir angeboten, die haben so ein Haus renoviert und die haben mich dann gefragt, ob ich bei der Baustelle dann arbeiten möchte. Und dann hätte ich natürlich ja gesagt. obwohl ich wirklich schrecklich bin, wenn es um Handarbeit geht, aber habe ich mitgemacht und dadurch habe ich angefangen, so eine Gesellschaft zu bauen und wie gesagt, das war wirklich schwierig, mich zu integrieren. Das ist nicht so, das waren nicht so die besten Zustände, aber durch das Arbeiten habe ich diese Anfangsschritte gemacht. Allerdings hat das so gefehlt, dass ich Kreativität oder irgendwas, wo ich meine eigenen Fähigkeiten einbringen kann, weil bei so einer Arbeit kann ich nicht so relaten. Ist natürlich schön, das macht Spaß, aber das sind, glaube ich, nicht so mein Talent oder meine Fähigkeiten.
Inwiefern hast du denn in dieser, ich würde jetzt sagen, das war ja immer noch die Anfangszeit, auch wenn das natürlich du schon mehrere Monate da warst, aber inwieweit hast du schon dein Heimatland vermisst oder auch gedacht, vielleicht auch in Frage gestellt, ob das alles richtig ist, was du gerade machst?
Okay, das ist eine krasse Frage. Am Anfang habe ich, um ehrlich zu sein, sehr viel über Syrien nachgedacht. Und das mit dem Arbeiten und das mit den Zuständen Änderungen, das und vor allem, dass ich noch nicht so reif war. Ich war echt 18 und ich war sehr überfordert mit den Zuständen, auch mit diesem, was du gerade erwähnt hattest, fand ich auch, dass das ein Grund dazu auch war, weil ich hatte diese Erwartung, okay, jetzt fängt meine Zukunft an und dann kam ich und dann musste ich wirklich von null anfangen und vor allem die Lebenszustände, die ich früher gehabt habe, die gut waren, waren nicht so gut. Und ja, deswegen habe ich Syrien schon vermisst. Ich hatte erstmal gedacht, um ehrlich zu sein, okay, Krieg war viel schöner, weil, keine Ahnung, ich hatte zumindest diese Unterstützung von den anderen, was hier am Anfang so gefehlt hatte. Und ja, irgendwann, natürlich habe ich meine Eltern das auch nicht erzählt. Ich wollte die nicht belasten, beziehungsweise auch meine Freunde in Syrien. Was würdest du jemandem sagen, der im Krieg wohnt und du bist in dem Traumland, wo jeder Typ sich das wünscht, immer noch. Ich kriege das immer noch von meinen Freunden täglich, dass sie so viel machen, damit sie rauskommen. Weil, wie gesagt, dass man sich so eine Zukunft aufbauen kann in Syrien, ist auf null. Und deswegen habe ich das keinem erzählt, sondern wo ich mit meinen Eltern telefoniert habe, habe ich denen immer gesagt, so, yo, bestes Leben hier, richtig nice. Ich habe natürlich denen erzählt, was ich mache. Mein Vater hat sich so gefreut. Meinte, Oma, endlich, endlich hast du diese Erfahrung im Leben. Du warst so ein fauler Sack hier. Und der meinte, dass alles, was du jetzt machst, wirst du vermissen und wird dich irgendwie so weiterbringen. Und irgendwann habe ich das auch kapiert, was er mir gesagt hatte.
Ja. Du hast ja eben so beschrieben, dass es eine Zeit lang gab, wo du noch wusstest, du bist noch sehr weit weg von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast.
Richtig.
Wann hattest du denn so den Moment, jetzt komme ich so richtig auf den richtigen Track? Jetzt gab es da irgendwie einen Wendepunkt? Gab es vielleicht auch Erfolgserlebnisse, was die Sprache angeht? Also wie hast du das umgedreht?
Okay, dazu gibt es eine Story. Und zwar, ich habe in Syrien früher Theater gespielt, seitdem ich Kind war. Aber halt so in einem kleinen Verein, wie im Sommer. Und was ich auch gerade gesagt habe, dass ich meine Fähigkeiten nicht so irgendwo eingesetzt habe, habe ich irgendwann geträumt vom Theater. Und dieser Traum war sehr inspirierend, dass ich aufgestanden bin und dann mich bei Freunden so gemeldet habe und meinte, also bei den deutschen Freunden und meinte so zu denen, okay, Leute, ich habe richtig Bock, was im Theater zu machen. Wie kann man das machen? Die fanden das sehr überraschend, was ich gesagt habe. Und dann meinte sie, ja, geh einfach zu Theater und frag. Und dann bin ich mit einer Bekannten hingegangen und bin da reingegangen, habe denen erzählt, okay, ich habe in Syrien geschauspielert und ich liebe Theater, bla bla bla. Es war richtig nice, habe richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich kann ein bisschen gut überzeugen. Deswegen, weil diese Frau so, okay, geh mal Kaffee holen und dann kommen wir zurück. Dann bin ich zurückgekommen. Der hatte schon so einen Praktikumsvertrag für mich fertiggestellt. Ich habe mich so gefreut. Und natürlich habe ich so sehr klein angefangen da, habe so Broschüre, also so Plakate erstmal gestalten auf Photoshop und dann irgendwann hatten wir das, ich bin, wie ich dir gerade gesagt habe, ich bin so jemand, wenn ich irgendwas im Kopf hatte, dann sage ich das, manchmal zu viel, aber auf jeden Fall habe ich immer meinen Senf dazu gegeben, wenn die irgendwas gemacht haben im Theater. Und das hat die Besitzerin sozusagen oder die Leiterin gemerkt, aber auch der Regisseur. Und dann irgendwann kamen die auf mich zu und haben gefragt, ob ich Regieassistenz für ein Theaterstück machen möchte. Und das war so richtig nice. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und dann irgendwann haben die gemerkt, okay, vielleicht bin ich ready. Und dann kamen die auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich mit einer Rolle spielen würde. Das war eine Nebenrolle, aber das ging das ganze Stück. Und das war halt auf Deutsch und ich hatte das nie vorgestellt, dass die das mir anbieten würden. Das, mein Deutsch war echt schrecklich und ich war seit 5 Monaten hier und ich war noch nicht ready, aber der Regisseur war so nett und war so geduldig, dass er mir das ganze Skript als Sprachnachrichten per WhatsApp geschickt hatte. Und ja, und damit habe ich mir das angehört. Und dann wiederholt und nochmal wiederholt. Manchmal wusste ich nicht genau, worum es geht. Vor allem, wenn die mir so das Skript vom Theater, von dem Stück gegeben haben, habe ich das so jedes Wort auf Google eingegeben. Und dann musste ich so fragen, so, hä, wo ist der Witz hier? Und das war so ein Comedy. ja, das war schon nice. Und dann irgendwann habe ich das gespielt. Und wie ich erzählt habe auch, Das beste Ding im Dorf ist das Marketing und jeder erzählt dem anderen. Und dann irgendwann kam ein Journalist auf uns zu und hat mit mir so ein Interview gemacht. Und das wurde dann in der Zeitung dann so sozusagen veröffentlicht. Und ich habe das mir angeschaut, wo das rauskam. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, okay, ich habe jetzt was erreicht und ich bin jetzt auf dem richtigen Weg. Und das war, glaube ich, der allererste Schritt, wo ich mir gemerkt habe, okay, das geht jetzt in die richtige Richtung. Weil natürlich vom Theater habe ich so viel Deutsch gelernt, das ist nicht mehr normal. Ich kann das jedem Zuhörer empfehlen, wenn ihr Schauspielern könnt und eine neue Sprache lernen wollt, geht ins Theater, weil damit kann man sehr viel nachmachen und da bist du verpflichtet, halt die Sprache zu sprechen. Genau.
Das ist eine schöne Idee. Mich würde noch interessieren, wie hat sich dein Blick auf Deutschland eigentlich in den Monaten verändert? Also du bist ja wahrscheinlich mit einer Vorstellung und mit einem Bild in dieses Land gekommen. Und dann hat sich das mit dem Lernen der Sprache, aber auch mit den Erlebnissen, die du gemacht hast, vielleicht auch gewandelt. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
Ja, ich glaube, je mehr ich Deutsch gesprochen habe, umso mehr habe ich die Leute nachvollziehen gekonnt. Und weil am Anfang kannst du wirklich nicht so gut kommunizieren, weißt du nicht, wie die Leute so hier ticken.
Was war dein erster Eindruck?
Von Deutschland?
Ja, von den Menschen. Ja.
Von den Menschen? Okay, also der erste Eindruck war diese ganz typische, dass die Leute hier so auf die Uhr ticken und dann so sehr pünktlich. Weil natürlich, wo ich mich so mit jemandem verabredet habe und dann kam ich so 10 Minuten später, was in Syrien sehr normal ist, glaube ich. Dann war der nicht so begeistert und da habe ich gedacht, okay, hier ist das so. Die andere Eindrücke waren, dass die Leute, ich hatte ehrlich gesagt die Vorstellung, dass die Leute nicht so offen würden, irgendwas von einer anderen Kultur zu lernen, aber das war nicht so der Fall, sondern die haben deren Interesse gezeigt, dass die das mitmachen würden, weil ansonsten hätte mir keiner angeboten, dass ich bei ihm wohne. Und da hat so mein Eindruck auch sich sehr positiv geändert, weil wo ich mehr mit den Leuten gesprochen habe, habe ich die mehr verstanden und dann konnte ich mit denen so relaten. Und dann irgendwann kam auch so, da gab es so einen Typ, der war echt lustig, der kam immer auf mich zu, um Fußball zu gucken. Und ich habe mit dem Fußball, und da könnten wir so relaten, aber ohne dass du die Sprache sprichst, kannst du nicht über deine Interesse reden, dann weiß man nicht, wie man mit dir so relaten kann. Deswegen fand ich das echt nice. Ich muss nur zugeben, das Essen fand ich am Anfang nicht so nice, bis ich Gulasch gegessen habe. Und da war ich, okay, es gibt schon was Geiles hier.
Ich würde sagen, Gulasch ist jetzt nicht typisch deutsch.
Echt?
Ich glaube, das kommt eigentlich eher noch aus, ich sag jetzt mal lieber auch nichts Falsches, aber Gulasch, okay. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber nicht so der Fleischesser bin und nicht so richtig damit relaten kann.
Ja.
Ja. Hat dein Blick auf Syrien sich in der Zeit eigentlich verändert?
Ja, weil da bin ich zu der Feststellung gekommen, dass ich Syrien in der letzten Zeit so viel in meinem Kopf verschönert, wo ich diese schlechte Zustände hatte. Und ich glaube, das machen auch viele, wenn die irgendwas vermissen, dass die dann im Kopf alles so idealisieren sozusagen.
Beschönigen, ja.
Beschönigen, genau. Und ich glaube, das hat sich so bei Syrien, bis ich das kapiert habe, dass es jetzt viel einfacher teilweise zu wohnen. Es ist eigentlich so ein, also hier ist es auf jeden Fall viel einfacher zu wohnen, weil die Zustände, die du in Syrien hattest, zum Beispiel dieser Schlangen oder dass man sich so hier alles so holen kann, sehr schnell, das ist wunderbar.
Genau, ich muss nur kurz einhaken, du meinst ja diese Essensschlangen, sonst.
Genau, diese Brotschlangen.
Von denen wir im letzten Gespräch gesprochen haben, ja.
Hier brauchst du nicht so in die Schlange zu warten. Und aber was ich in Syrien vorgestellt hatte, das hier ist so sehr feierlich zum Beispiel, dass man hier so richtig viel chillen kann. Und ich glaube, das sind so die meisten Gedanken von vielen, die in Syrien wohnen, weil wir wissen ja auch alles über Deutschland von Medien und von Europa sozusagen. Und da wird es auch so meistens so Party gezeigt und so Festivals. Und dann denkt man sich, okay, so ist das Leben dort. Aber eigentlich habe ich festgestellt, dass das Leben in Syrien der Siesta ist, also so das Chillige ist. Und hier geht's darum, dass man arbeitet, dass man viel macht sozusagen. Und das hatte ich davor nicht vorgestellt. Das Schöne ist daran, dass man hier arbeitet und gleichzeitig am Ende feiert. Das ist.
Ich hätte nämlich gerade gefragt, was tust du denn, um die Feierlichkeit, so wie du das so ganz schön bezeichnest, auch in Deutschland zu haben?
Was mache ich?
Ja, was machst du persönlich, um dieses lebendige, feierliche, was du beschreibst,
ja,
hier beizubehalten?
Ich gehe einfach feiern. Also
außerhalb von Corona.
Genau, also jetzt in der Zeit nicht, aber früher war ich ja mit Freunden so feiern sozusagen und ich versuche einfach so diese Art vom Leben nachzumachen, was die Leute hier machen, weil ich finde das echt nicer, dass man erstmal alles macht und wirklich viel hasselt und wirklich so
sich viel anstrengt.
Genau. Und dann im Endeffekt kann man das feiern, weil das ist viel besser. Und ich glaube, dieser Mischmasch zwischen den zwei Kulturen, das Chillige und das Gearbeiten, ist das Beste, was man machen kann.
Ja. Ich mache jetzt mal einen Zeitsprung ins Hier und Jetzt, wo du als mein Kollege bei der Welthungerhilfe mir gegenüber sitzt. Mhm. Du bist ja mittlerweile studentische Aushilfe in der sogenannten Innovation Unit, Innovation Abteilung hier bei uns. Hast angefangen mit einem Praktikum. Und naja, so gesehen sind wir ja auch in dieses Gespräch gekommen, weil die Welthungerhilfe auch in Syrien tätig ist. Und du quasi als Syrer uns nochmal auch einen Blick einerseits aus dem Land gegeben hast.
Richtig.
Aber ja auch mit der Organisation Welthungerhilfe vielleicht einen Beitrag zurückgibst an Syrien. Also das würde ich gerne noch mal so ein bisschen genauer verstehen. Wie und aus welchem Grund bist du dann zur Welthungerhilfe gekommen? Und was ist da jetzt so dein Beitrag quasi?
Also um ehrlich zu sein, bin ich zufällig auf die Welthungerhilfe gekommen, über einen Freund von mir. Und dann habe ich natürlich diese Recherchearbeit gemacht, was man vor dem Vorstellungsgespräch macht. Und dann habe ich festgestellt, dass sie in Syrien auch tätig waren. Und zwar im Norden von Syrien. Und das ist genau, wo ich ursprünglich herkomme. Und da war ich sehr begeistert davon, weil ich habe viel nachgeschaut, wo ich mein Praxissemester machen möchte, weil ich habe das in der Praxissemesterzeit gemacht. Und das ist die erste Erfahrung, wo man so in das berufliche Leben eingeht und Erfahrungen sammelt. Und ich wusste, ich wollte wirklich was machen, wo ich Bock drauf habe. Und das war für mich schon klar, dass ich in die Innovation gehe, auf verschiedenen Gründen. Aber das hat, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst zu Welthungerhilfe, vielmehr als zu anderen Unternehmen, weil das Vorstellungsgespräch, was ich mit meinem Chef gehabt habe, war echt sehr lang auch, muss ich zugeben. Und da gab's viele Fragen, die nochmal das mir bestätigt haben, dass ich hier richtig bin. Zum Beispiel, ich habe in dem Vorstellungsgespräch auch gesagt, dass ich das Leiden von den Menschen, von unserer Zielgruppen, die wir helfen, nachvollziehen kann, weil ich vielleicht ein Stückchen von dem, was die erleben, selber erlebt habe. Und dass ich einfach zur Arbeit gehe und nicht mehr Geld in eine Tasche von jemand anderem erschaffe, sondern dass ich vielleicht mit einem ganz kleinen Einsatz, dass die Welt verbessere, dann ist das beste Gefühl, wenn man so nach Hause geht. Und das ist warum man arbeiten überhaupt geht. Und dass ich das gemerkt habe, das war mein Ziel immer, dass ich irgendwann in Syrien irgendwas bewirken kann. In der Politik vielleicht. Oder hoffentlich in der Politik. Und ich glaube, dieser Anfang bei dieser Organisation ist das Richtige, weil zum Beispiel hätte ich das nicht so gemacht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, diese ganze Zustände, was ich die ganze Zeit genannt habe, haben dazu geführt, dass ich hier jetzt mit dir so rede und dass ich diese Gelegenheit hatte, über Syrien zu berichten. Und ich glaube, das war so das Ergebnis, was ich immer wollte. Das war so auch ein Ziel von mir und das kann ich hier mit erreichen. Genau.
Was sagen deine Freunde oder deine Familie, einige von denen, also ich meine jetzt wirklich die syrischen Freunde und die syrische Familie, die ja an verschiedenen Orten in der Welt sind, was sagen die dazu, dass du jetzt bei der Welthungerhilfe hier tätig bist? Ist das deine Meinung zu?
Weißt du, was meine Mom gesagt hatte? Ich hoffe, es gibt ein Projekt in Syrien und die schicken dich hierher.
Was war deine Antwort?
Meine Antwort war, ja, hoffentlich. Also das Ding ist, wo ich hier angefangen habe, sollte ich eigentlich nach Nigeria fliegen, in einem Praktikum, was eine Zellererfahrung gewesen wäre.
Moment, im Welthungerhilfe-Praktikum wärst genau. Du nach Niger, oder?
Nigeria.
Ah.
Genau, da hätte so eine Event stattgefunden, aber
okay, aufgrund
von Corona.
Klar.
Genau. Und wo ich das meine Mom erzählt hatte, dann meint sie, machen die keine Veranstaltungen in Syrien? Und ich so, ja, aber doch keine Veranstaltung, aber das kann noch dazu kommen. Und die haben sich natürlich sehr gefreut, dass ich in einer Organisation gelandet bin, wo die wissen, dass ich mich damit identifizieren kann. Ich glaube, die Art und Weise von meiner Familie ist nicht so, dass die nach Geld streben, sondern eher nach dem Wert von dem, was man macht. Und da waren die, glaube ich, zufrieden, dass ich das sozusagen erreicht habe. Und ich habe natürlich meinen Podcast in eine Familiengruppe geschickt. Und da meinten die alle, was ist das, Oma? Warum redet ihr nicht auf Arabisch? Das können wir nicht verstehen.
Wie viele von denen, die in der Familiengruppe sind, könnten es wirklich verstehen?
Eine.
Oh, dein Bruder?
Ja, genau.
Okay.
Und und dann hat er eine Sprachnachricht gemacht, das ich nicht erwartet habe. Und dann hat er also alles erklärt, was ich da gesagt habe. Und das ging wirklich so unter die Haut zu sehen, dass meine Familie sich gefreut haben, dass ich deren Leid und das Leid von den anderen Menschen mitgeteilt habe. Und ja, deswegen finde ich, dass es gut passt einfach.
Ja, wie fühlt sich das jetzt an, hier den Podcast zu machen und so viele Dinge zusammenzubringen? Also von deiner Familie zu erzählen, von deiner Arbeit zu erzählen, von deinem Werdegang?
Um ehrlich zu sein, ist das viel schwieriger, als was ich mir vorgestellt habe. vor allem bei dem ersten Podcast, ich könnte auch fast Deutsch reden, weil in meinem Kopf kamen so viele Fälle und ich könnte über so viele Dinge erzählen und das war so schwierig, das Ganze zusammenzufassen. Weil ganz ehrlich, man kann eine ganze Serie über Syrien machen, weil man die ganze Stichpunkte auf jedes Stichpunkt eingehen würde, braucht man eine ganze Serie, weil das kann man nicht so in eine Episode zusammenfassen, vor allem in 40 Minuten. Und ich glaube, ich von Person rede voll viel und das hat auch nicht gereicht, um das Ganze alleine mitzuteilen. Und deswegen war ich glaube ich, auch vor allem, dass ich diese Kiste hatte sozusagen, die ich nochmal aufgemacht habe und dann noch von mir was zu erzählen. Das war eine sehr gute Erfahrung. Teilweise schwierig, aber der Outcome finde ich auf jeden Fall sehr nice.
Von hier jetzt mal so in 2 Jahre weitergedacht. Wo siehst du dich oder wie stellst du dir jetzt die Zukunft vor?
Also ich hoffe erstmal, dass ich noch hier arbeite, weil ich weiß, dass es zu meinem Studium sehr gut passt. Und in der Innovationsabteilung finden immer Herausforderungen statt, wo ich mich da einsetzen kann. Und
kannst du es noch einmal ein bisschen konkretisieren? Also warum glaubst du, dass dieser Match zwischen deinen Fähigkeiten und auch gerade der Innovation-Abteilung gerade so gut ist?
Erstmal vielleicht aufgrund dieses Zustände, die ich früher gehabt habe, abgesehen von meinem Studium, noch mit meinem Studium dazu, würde ich viel in die Abteilung mitbringen, weil diese Anpassungsfähigkeit, die ich immer gebraucht habe, aber auch diese Kreativität und diese Mut manchmal, dass ich manchmal auf Risiko eingehe, damit ich irgendwas ermöglichen kann, ist das bei der Innovationsabteilung sehr gebraucht, weil die ganzen Startups von den Apps leiten und damit gibt's immer neue Herausforderungen, wo man sich anpassungsfähig verhalten muss, wo man mit Kreativität eine neue Lösung erfinden soll, aber auch das Wissen und diese Mut haben muss, um auf die Risiko einzugehen, weil natürlich bei Startup ist das immer ein Risiko. Man weiß nicht, ob das klappt, man tut alles dafür und man braucht so hartnäckig zu sein.
An der Stelle gebe ich vielleicht mal kurz den Hörern und Hörerinnen mit, dass es ja auch einen Podcast schon vor ein paar Folgen gab, genau über die digitalen Innovationen der Welthungerhilfe, so dass wir das jetzt hier quasi nicht weiter ausbreiten, aber da natürlich auch gerne noch an anderer Stelle drüber erzählt haben.
Ja, da erzählt die Franziska Ketting die ganz ausführlich.
Genau. Okay, wir waren jetzt bei der Frage, was deine Zukunft dir bringen soll, was du dir wünschen würdest.
Genau. In 2 Jahren, oder?
Du darfst auch weitergehen.
Okay, also wenn ich in 2 Jahren ist das schwierig, weil ich weiß noch nicht, ob ich den Master direkt machen möchte oder nicht. Deswegen antworte ich jetzt ganz offen. Wie gesagt, ich möchte erstmal in die Politik irgendwann in Syrien was beeinflussen oder irgendwas einwirken. Und ich möchte auch gerne, dass ich so eine Leistung in die Welt mit erbringen kann, damit die Menschen nicht unter Krieg mehr was leiden würden. Das heißt, dementsprechend würde ich zum Beispiel so ein Zuhause erschaffen, wo meine Kinder weg vom Krieg erzogen werden, aber auch hart sein, weil ich finde das sehr wichtig, dass man trotzdem so hart wird und dass man nicht, wenn man so ein kleines Problem hat, dann denkt man, die Welt geht runter, das darf man nicht denken und dass sie auch offen werden, weil das habe ich gelernt, dass man das viel braucht, die mussten viel reisen auch, damit sie das feststellen würden, dass die Welt auch anders ticken können als hier. Genau, und mir fällt jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht was ein. Aber ich habe schon Pläne für die Zukunft, die ich mir persönlich schaffen möchte. Und ich wünsche mir, dass ich immer in der Motivation werde, dass ich diese Ziele verfolgen würde.
Würdest du sagen, du hast heute schon zwei Heimaten, eine Heimat Syrien und eine Heimat Deutschland? Kann man das so sagen?
Um ehrlich zu sein, ich fühle mich schon zu Hause hier, weil ich habe jetzt die Bedingungen, die ich in Syrien hatte, außer meine Familie leider. Aber ich habe jetzt ein Zuhause, wo ich mich sicher fühle, wo meine Freunde um mich herum sind, wo ich meine Hobbys ausüben kann, wo ich zur Arbeit gehen kann, wo ich noch studieren kann. Und diese ganzen Bedingungen, ich fühle mich echt im Genuss, dass ich das jetzt habe. Und dafür bin ich echt dankbar. Und deswegen, das ist eigentlich für mich die Definition von Zuhause. Ich fühle mich hier wohl. Ich kann mich jetzt sehr gut relaten zu den Menschen, die hier wohnen. Und das ist, was ich mir früher gewünscht habe, da von früher. Und ja.
An der Stelle möchte ich mich eigentlich nur noch bei dir bedanken fürs gute Relaten in diesem Podcast. Du bist der
Word of the Day.
Word of the Day. Du bist der erste Gast, der zweimal da war innerhalb kurzer Zeit und das aus gutem Grund. Also ich glaube, das war jetzt auch hoffentlich für alle, die zugehört haben, nochmal ein ganz anderer Blick und eine ganz andere Perspektive auf dich und das, was du erlebt hast. Und ja, aber auch so dieser Blick nach vorne in Richtung Zukunft, den finde ich richtig motivierend.
Und das freut mich sehr.
Freue mich, dass du Mitarbeiter der Welthungerhilfe bist und dass möglicherweise auch noch eine Zeit lang bleibst, so zumindest ja auch deine Perspektive. Und damit würde ich mich an der Stelle bedanken und verabschieden.
Ich bedanke mich auch bei dir und danke, dass ich die Gelegenheit hatte, über Syrien zu berichten. Das hat für mich schon viel bedeutet.
Hashtag Syrien nicht vergessen. Yes. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast@welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.